Lieber Pater Michael, lieber Herr Kollege Gadatsch, meine lieben Mitbrüder, meine Damen und Herren, lassen Sie mich beginnen, indem ich sage, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin nur über ein Faktum betrübt, nämlich, dass jetzt wieder der deutsche Sprachimperialismus ins Spiel kommt. 38 Millionen Polen, in Kürze Mitglied der EU, das ist eigentlich die Pflicht, Polnisch zu lernen. Aber ich kann nicht mit Ihnen in der Muttersprache von Frédéric Chopin, Krzysztof Penderecki und Johannes Paul II. Reden. Ich muss leider Deutsch reden und danke für die Hilfe der Übersetzung, die ich hier bekomme. Ich werde nun mit meinen Thesen beginnen, werde sie im ersten und zweiten Teil auch vorlesen, obwohl Sie sie schriftlich haben, und bei einigen Thesen einen kurzen Kommentar geben. Die Thesen im dritten Teil werde ich nicht vorlesen, sondern sie Ihrer eigenen Lektüre im polnischen Manuskript überlassen. Ich glaube, dass diese Thesen im ersten Augenblick keinen Kommentar nötig haben. Noch ein kleines Versehen am Anfang. Eine These Nummer 6 fehlt. Das ist ein reines Versehen. Der zweite Satz in These 5 ist die These 6. Und jetzt geht es los. These 1. Der Christ ist frei, weil er Mensch ist und als Mensch das geistige Vermögen des Willens hat, durch das er frei wählen und entscheiden kann. Kurzer Kommentar. Mit dieser These stehen wir nicht bei einem Nebenthema des heiligen Thomas, sondern am Beginn des zweiten Buches der Summa Theologiae, das, wenn man es so ausdrücken will, die theologische Ethik des Thomas enthält. Konkret, im Vorwort zum zweiten Buch sagt Thomas, nachdem nun im ersten Buch von Gott als dem Schöpfer gehandelt worden ist, ist es nun notwendig, vom Ebenbild Gottes zu reden, nämlich vom Menschen, weil der Mensch ebenfalls erkennen kann und frei entscheiden kann. Daher startet Thomas das zweite Buch, also die theologische Ethik, mit einer ausführlichen Abhandlung über die Fundamente des menschlichen Handelns. Und damit ist das Thema der Freiheit von Anfang an Hauptthema der Secunda Pars des zweiten Buches. Zweite These. Auch das mit Gewissheit erkannte Gute nötigt den Willen nicht. Das heißt, der Akt der Freiheit ist nicht real identisch mit der Erkenntnis des zu wählenden Gutes. Kurzer Kommentar. Thomas betont dies in der Summa Theologiae mehr als in seinen früheren Werken. Der Grund, die sogenannten Averroisten, das sind die Philosophen an der Pariser Universität und die Anhänger des arabischen Aristoteles-Kommentators Averroes. Diese Averroisten also vertraten die These, der Wille folgt notwendig der Erkenntnis. Wenn das wahr ist, dann ist die Freiheit der Wahl geleugnet und damit die Grundlage der Ethik geleugnet. Die Gegner des Thomas haben Thomas mit den Averroisten identifiziert und damit ihn unter kirchlichen Verdacht gebracht. Der Pariser Bischof Stefan Tampier verurteilte im Jahre 1270 und 1277 noch einmal die Thesen der Averroisten und darunter auch zwei Thesen, die scheinbar Thomas vertreten hat. Deshalb war Thomas in der Summa Theologiae sehr daran interessiert, genauer und mit größerem Nachdruck die Freiheit des Willens zu betonen. Dritte These. Die Freiheit des Willens besteht in der Fähigkeit, sich von einem möglichen Objekt der Wahl spezifizieren zu lassen. Das heißt, das Objekt der Wahl als Objekt anzunehmen und anschließend die Wahl gemäß dieser Spezifikation auszuführen. Mit einfacheren Worten, der Wille kann etwas Bestimmtes wählen und die Wahl dann ausführen. Vierte These, diese Unterscheidung zwischen Spezifikatio und Exekutio schützt Thomas gegenüber dem Vorwurf, dass er den Averroisten zustimmt, die behaupteten, der Intellekt nötigt den Willen, das zu tun, was er als gut und zu tun erkannt hat. Kurzer Kommentar. Die Unterscheidung zwischen Spezifikatio und Exekutio dient der Abgrenzung gegen die Averroisten. Für Experten am deutlichsten ist diese Unterscheidung erläutert in der Quaestio Disputata Nummer 6 der Serie De Malo über das Böse. Die späte Freiheitslehre des Thomas hat damit sozusagen einen stärker voluntaristischen Zug und das weist schon ein wenig vorweg auf die spätere Entwicklung bei Duns Scotus. These 5. Sowohl die Spezifikation als auch die Ausführung der freien Wahl kann vielfältigen Behinderungen unterliegen. Von Seiten getrübter Erkenntnis und von Seiten übermächtiger Triebansprüche, Thomas nennt sie die Leidenschaften. These 6, dies ist eine erste Tür zur theologischen Analyse der Freiheit, insofern beide Arten von Beeinträchtigung Folge der Sünde sind, die aus der natürlichen Kraft der Erkenntnis und des Willens nicht überwunden werden kann. These 5 enthält die mittelalterliche Parallele zu unseren heutigen Problemen mit Hirnforschung, genetische Forschung, Neurologie. Die Leidenschaften sind das, was Sigmund Freud Triebansprüche nennen würde. Die Thesen und Auffassungen des heiligen Thomas dazu im Einzelnen sind sicher heute veraltet, aber in der mittelalterlichen Form und Sprache hat Thomas die Probleme vor dem Blick, die auch wir heute noch haben. Die Tür zur theologischen Analyse der Freiheit besteht darin, dass nach Thomas und der christlichen Tradition diese Behinderungen der Freiheit Folge der Sünde sind und umgekehrt auch eine Minderung der Schuld bei neuer Sünde hervorrufen. Beispiel: Wer aus Leidenschaft sündigt, sündigt nicht so schwer, als wer mit vollem Bewusstsein sündigt, sagt Thomas. Wenn man den Traktat über die Sünde bei Thomas genau und intensiv liest, stößt man immer wieder auf das Phänomen, im Zweifelsfall urteilt Thomas über Sünde und Sünder milde. Siebte These. Und jetzt wird's ganz wichtig. Siebte These. Die Freiheit des Willens gründet darin, dass der Mensch aufgrund seines Wesens notwendig nach dem vollkommenen Gut, das heißt nach der vollkommenen Glückseligkeit, Beatitudo perfecta heißt das, nach der vollkommenen Glückseligkeit strebt. Und dies ist eine zweite Tür zur theologischen Analyse der Freiheit. Denn, achte These, das Streben des menschlichen Willens ist, weil dieser ein geistiges Vermögen ist, unendlich offen. Und nur durch ein vollkommenes, das heißt ein unendliches Gut zu erfüllen. Solange dieses Gut dem Willen nicht begegnet, ist der Wille frei gegenüber allen anderen begrenzten Gütern. Kurzer Kommentar. These 7 und 8 sind ein Kommentar zu These 1. Der Wille ist ein geistiges Strebevermögen, hat also keine materielle Begrenzung. Beispiel: Wenn ich Hunger habe und esse genug, dann bin ich anschließend satt. Mein Streben nach Essen ist erfüllt. Wenn ich nach Glückseligkeit strebe, dann ist meine Glückseligkeit erst erfüllt, wenn kein Wunsch mehr offen ist. Theologisch gesehen, unter den irdischen Gütern gibt es kein universales, alle Wünsche stillendes Gut. Wo gibt es ein solches universales Gut? Das gibt es nur, wenn Gott dieses universale Gut ist. Hier sehen wir den letzten theologischen Hintergrund der Freiheitslehre des heiligen Thomas. These 9. Charakteristisch für das Verständnis des heiligen Thomas von der Freiheit des Willens ist also dies. Die Freiheit gründet nicht in einer subjektiven Fähigkeit des Willens, sondern in der objektiven Unmöglichkeit, dass ein begrenztes Gut das Streben nach Glückseligkeit erfüllen kann. Kurzer Kommentar. Dieser, ich sage einmal, objektivistische Zug im Freiheitsbegriff des heiligen Thomas erscheint mir als ein großer Vorzug gegenüber der Freiheitsphilosophie in der Neuzeit. Wenn die Freiheit ausschließlich im Subjekt gründet, dann ist das Verständnis von der Freiheit dem Wandel der Humanwissenschaften ausgeliefert. Es ist kein Wunder, dass heute in der philosophischen und humanwissenschaftlichen Diskussion wir auch alle Spielarten einer humanwissenschaftlichen Leugnung der Freiheit antreffen. Man sagt, alles ist determiniert oder alles ist Zufall oder alles ist nur ein Hirnprozess, Freiheit ist eine Illusion. Alle solche Thesen können Sie heute hören. Zweiter Teil, These 10. Die eigentliche Freiheit des Menschen ist daher nach dem heiligen Thomas nicht die Willensfreiheit oder die Wahlfreiheit, sondern die Freiheit, das heißt Offenheit des menschlichen Geistes für ein unendlich erfüllendes Gut. Kurz gesagt, Freiheit ist Wesensfreiheit. Kurzer Kommentar. Die Wahlfreiheit, die Freiheit unserer Entscheidungen, sind das Phänomen, das wir im Alltag erleben. Das Stichwort Wesensfreiheit bezeichnet die philosophische und letztlich theologische Beurteilung des Phänomens. These 11. Da das unendliche Gut, das formale Objekt des Willens, in der Realität identisch ist mit dem unendlich erfüllenden Gott, ist die Wesensfreiheit des Menschen real identisch mit der Wesensfreiheit für Gott. Kurzer Kommentar. In der Realität unserer Erfahrung ist es so. Ein Wahlakt folgt dem anderen. Der Mensch kommt mit dem Wählen und Entscheiden nie ans Ende. Er ist nie glücklich ohne Rest. Das unendlich erfüllende Gut begegnet uns nicht in der Realität. Der Glaube sagt, wenn es uns begegnet, dann ist es Gott. Daher kann der Glaube sagen, real ist Gott der verborgene Gegenstand der Freiheit. These 12. Das ist kein Gottesbeweis, sondern das a posteriorische Urteil des Glaubens über den Sinn der unendlichen Offenheit des menschlichen Wesens. Kurzer Kommentar. Es ist kein Gottesbeweis, sondern ein Urteil des Glaubens, also ein nachträgliches Urteil. Dieses Urteil steht am Ende einer anthropologischen Analyse des freien Aktes. These 13. Dieses Urteil des Glaubens hat aber seine Plausibilität darin, dass das menschliche Streben nach vollkommener Glückseligkeit ohne die Möglichkeit der Begegnung mit dem unendlichen Gott ins Leere ginge, also absurd wäre und mit ihm das ganze menschliche Wesen als solches. Kurzer Kommentar. Vorausgesetzt, Gott existiert nicht oder Gott begegnet dem Menschen nicht, dann ist der Mensch mit seinem unerfüllbaren Streben allein. Und das heißt, dann ist sein Wesen absurd. Das philosophisch analysierte Wesen der Freiheit macht also den Glauben plausibel, wenn die Einladung in der Welt ist, an Gott zu glauben. These 14. Thomas betrachtet also das menschliche Streben nach Glückseligkeit als die Frage und den christlichen Glauben an Gott als die Antwort. Und er stellt es sich als existenzielle Angst vor, mit der Frage allein zu bleiben, wie er es von den alten vorchristlichen Philosophen annimmt, die um die Hoffnung auf das ewige Leben mit Gott nicht wussten. Der berühmte Text aus der Summa Contra Gentiles lautet: Darin wird hinreichend deutlich, welche Angst von hierher ihre erhabenen Geister zu erdulden hatten. 15. Das paradoxe Ergebnis ist also, Freiheit gründet in der Bindung an Gott. Man kann sogar sagen, je tiefer und entschiedener die Bindung an Gott ist, desto freier ist der Mensch. Das heißt, desto weniger kann es geschehen, dass ein Mensch ein partikuläres Gut mit Gott verwechselt und als erfüllendes Objekt seines Strebens nach Glückseligkeit ansieht. Um Zeit zu sparen, schlage ich jetzt für den Rest Folgendes vor. Ich werde jetzt die restlichen Thesen von Kapitel 2 noch vorlesen, ohne Kommentar. Und dann machen wir 2 Minuten Pause, dass Sie die Thesen von Kapitel 3 schnell privat lesen können, weil die ganz einfach sind und sofort verständlich. These 16. Die unmittelbare Konsequenz ist, wahre Freiheit ist immer Befreiung von der Selbstsucht. These 17. Denn jedes mit Gott verwechselte partikuläre Glücksobjekt ist ja nur Mittel und Zwischenziel zum Glück im Genuss der eigenen Selbstherrlichkeit. Wenn Gott nicht Objekt des Glücks ist, bleibt nur das eigene Ego mit seinem nie gestillten Glückshunger. These 18. Darum ist die Wesensfreiheit für Gott eine im irdischen Leben nie abschließbare und daher lebenslange Aufgabe. 19. Der Grund dafür ist, auch das erfüllende Gut Gott begegnet uns nur in irdisch begrenzter Form, in Wort, Lehre, Glückserfahrung, Fügung, Liebe, faszinierender Natur, Arbeitskraft, gelingendem Leben, kirchlicher Gemeinschaft, Sakrament, Gottesdienst, aber auch in Rätseln, Leid, Zumutungen des Lebens, die wir auf das unbegreifliche Geheimnis Gottes hin transparent machen und hinordnen, gemäß der schönen Regel Gott finden in allen Dingen. These 20. Auf diese konkreten Begegnungen und Vollzüge beziehen sich unsere partikulären Wahlhandlungen und Entscheidungen, die lebenslang von uns verlangt werden. 21. So vollzieht sich der Akt der Wesensfreiheit im Medium einer unbegrenzten Serie begrenzter Entscheidungen der Willensfreiheit für Gott. Konkret, die Bindung der Wesensfreiheit an Gott vollzieht sich dadurch, dass wir seine Gebote halten in konkreten Akten. 22. Es ist für Thomas klar, dass dies dem Menschen nur möglich ist in der Kraft seiner Gnade. These 23 und 24 lasse ich weg. Nun wollen wir sicher gerne wissen, wie Thomas über die Freiheit in der Kirche denkt. Und das ist so überraschend und interessant, dass ich glaube, wenn Sie jetzt in 2 Minuten die restlichen Thesen überfliegen, dann können wir gut diskutieren. Vielen Dank für Ihre Geduld.